Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, lang, lang ist her, als ich in der Schule war, in der Oberstufe, hatte ich zwei Leistungskurse, wie das so ist, und ein Leistungskurs war Geschichte. Ich finde, Geschichte ist etwas total Spannendes. Warum? Nicht nur, weil das irgendwie interessant ist, was ist da früher passiert, sondern weil wir ganz viel lernen können, auch für uns heute. Und darum ist wichtig, auch die Geschichte nicht zu vergessen. Das gilt für die politische Geschichte. Meine Frau und ich waren zum Beispiel auf der Rückreise von unserem Urlaub zur Station in Weimar und haben das Konzentrationslager Buchenwald besichtigt. Da hat uns das nochmal ganz neu vor Augen geführt, was am Schrecklichen passiert ist, dass wir das nicht vergessen und daraus lernen. Aber es gibt nicht nur die politische Geschichte, es gibt auch die geistliche Geschichte, die Geschichte der Kirche. Und auch da ist es wichtig, dass wir davon lernen. Man muss ja nicht alle Fehler selber machen, man darf ja auch lernen von dem, was gewesen ist. Oder auch Positives mitnehmen. Und auch in der Bibel haben wir einen eindeutigen Hinweis darauf, wie gut das ist. Da heißt es in Hebräer 13, Vers 7, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Also auch hier lernen von Lehrern, von Leuten, die vor uns gelebt haben, dem nachfolgen, im Glauben. Nun kann man fragen, wer sind denn unsere Lehrer? Natürlich gibt es persönliche Lehrer, Menschen, die sie und dich geprägt haben. Vielleicht Eltern, Großeltern, Sonntagsschullehrer oder wer auch immer. Vergesst diese Menschen nicht. Aber es gibt, wenn man in die Geschichte der Kirche schaut, auch sozusagen Lehrer, die einen weiten Einfluss auf viele ausgeübt haben. Und von einem gibt es in diesem Jahr ein Jubiläum. Der Junge ist gar nicht so bekannt, glaube ich, aber deswegen denke ich mal ganz interessant, heute dazu etwas zu sagen. Von wem rede ich? Kleiner Anflug aufs Ziel. Wir sind hier im Siegerland geprägt von der sogenannten Erweckungsbewegung. Das war so vor 150 bis 200 Jahren. Da gab es einen geistlichen Aufbruch hier im Siegerland, Erweckung heißt das, dass also ganz viele Leute neu zum Glauben gekommen sind. Zum Beispiel ist auch der CVM und die Gemeinschaftsbewegung in dieser Zeit entstanden. Die Erweckungsbewegung wiederum ist geprägt von einer früheren Bewegung, dem Pietismus. Pietismus heißt wörtlich die Frommen, das war erstmal abwertend gemeint, aber die Pietisten haben gesagt, ja, wir wollen fromm sein, also waren wir die Pietisten. Bis heute sagt man manchmal auch die Frommen. Und viele Anstöße aus dem Pietismus wurden aufgegriffen in der Erweckungsbewegung. Der Pietismus ist eine Frömmigkeitsbewegung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und die zentrale Figur des Pietismus in Deutschland ist der Theologe Philipp Jakob Spener. Um den geht es heute. Er stammte aus dem Elsass und wirkte in Straßburg, Frankfurt, Dresden und Berlin. Und er veröffentlichte eine Schrift, die nennt man sozusagen die Programmschrift des Pietismus, die sogenannten Pia Desideria, fromme Wünsche auf Deutsch. Und die wurden veröffentlicht im Jahr 1675, also vor 350 Jahren. Das ist also das Jubiläum in diesem Jahr. Insofern, im weiteren Sinne, kann Spener als ein Lehrer, als ein Begründer auch der Erweckungsbewegung im Siegerland bezeichnet werden. Übrigens ist die Abgrenzung Pietismus, Erweckungsbewegung nicht eindeutig, in beide Richtungen. Die Erweckungsbewegung wird teilweise auch als Teil des Pietismus angesehen und der Pietismus als Erweckung bezeichnet. In Württemberg spricht man bis heute von den Pietisten in der Kirche. Nun können wir fragen, was können wir von den Pietisten von Spener heute lernen? Wir schauen uns dazu diese Programmschrift des Pietismus, die Pia Desideria, einmal an. Das Erste, was Spener betont, ist eine radikale Kritik an der Kirche. Wir sehen daran, Erneuerungsbewegungen sind immer auch mit Kritik am Bestehenden verbunden. Ist ja klar, wenn man was neu machen will, sagt man, es soll nicht so bleiben, wie es ist. Manchmal höre ich so die Meinung, dass jemand sagt, ach, sei doch nicht so kritisch der Kirche gegenüber. Natürlich sollen wir die Kirche nicht verachten. Aber wer sich nach einer Erneuerung der Kirche sehnt, und die brauchen wir heute, der muss auch kritisch sein. Der Gemeindeaufbauexperte Klaus Douglas schreibt: Diene deiner Kirche, aber gehorche ihr nicht. Spener hatte eine sehr optimistische Sicht von der Zukunft der Kirche. Er schreibt von einer Hoffnung auf bessere Zeiten. Eine solche Hoffnung auf bessere Zeiten der Landeskirche fällt heute vielen schwer. Man kann fragen, worauf gründet sich die Hoffnung von Spener? Zwei Dinge sind zu nennen, die Spener erwartete. Zum einen erwartete er die Bekehrung der Juden und zum anderen den Untergang der katholischen Kirche. Das war seine Hoffnung. Beides ist bis heute so nicht eingetreten. Also insofern können wir das nicht so bruchlos übernehmen, was Spener über die Hoffnung für bessere Zeiten sagte. Aber wir können uns daran erinnern, dass Jesus versprochen hat, dass da eine Gemeinde bestehen bleibt, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden. Und diese Zusage, die gilt auch uns als Gemeinde, wenn wir ganz klar bei Jesus bleiben. Der Kern der Pia Desideria, also dieser frommen Wünsche, sind aber 6 konkrete Vorschläge für einen Neuanfang in der Kirche. Und die schauen wir uns heute an. Ich werde zu jedem einzelnen Punkt jeweils einen Bibelvers nennen und das dann miteinander verbinden. Überschrift über die Predigt also: fromme Wünsche für die Gemeinde. Fromme Wünsche im Pia Desideria. Der erste Wunsch bei Spener ist, 6 Wünsche sind es, das Wort Gottes reichlicher unter uns bringen. Als Bibelvers lese ich dazu Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander an aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Das Wort Gottes verbreiten. Das ist übrigens ganz im Sinne Luthers. Und bis heute das A und O einer christlichen Gemeinde. Dass wir uns durch Gottes Wort, durch die Bibel prägen lassen, es unter uns wohnen lassen, wie Paulus es ausdrückt. Da geht also eine Linie von der Bibel selbst über Luther und Spener zur Erweckungsbewegung bis hin zur Erneuerungsbewegung heute in der Kirche. Immer geht es zuerst um das Wort Gottes, um die Bibel. Ohne Gottes Wort keine Erneuerung der Kirche. Entscheidend also, dass uns die Bibel neu wichtig wird. Dass das nicht nur so theoretisch heißt, ja, wir glauben ja auch das Bibel und so. Nein, dass das Wort Gottes uns wichtig wird, persönlich. Wir finden bei Spener 3 konkrete Vorschläge. Der erste, das persönliche Bibellesen. Bis heute aktuell. Ich möchte Sie und dich mal ganz konkret fragen, und ich frage mich selber auch dabei: Liest du in der Bibel? Wie oft liest du in der Bibel? Wie lange liest du in der Bibel? Oder anders gefragt, ist dir das Bibellesen genauso wichtig wie das Smartphone, der Computer, der Fernseher oder das Radio? Ich glaube, kann ich für mich jedenfalls sagen, wir haben da noch Luft nach oben. Der zweite konkrete Vorschlag bei Spener zielt ab auf die Festigung der Bibelkenntnis. Spener stellte sich öffentliche, fortlaufende Bibellesungen vor. Heute gibt es zum Beispiel online ein reichhaltiges Angebot, Hörbibeln, Bibelkurse, vieles mehr. Wir haben bei uns die Bibelstunde, nach den Ferien geht es wieder los, dienstagsabends. Und wieder die persönliche Frage: Was tun Sie, was tust du, um die Bibel besser zu kennen? Und schließlich hat Spener etwas umgesetzt, was Luther schon als Idee hatte. Wo Luther sagte, ja, finde ich gut, aber Luther sagte, ich habe noch keine Leute dafür. Spener hat offensichtlich Leute dafür gefunden. Worum geht es? Besondere Versammlungen neben dem Gottesdienst, wo man gemeinsam in der Bibel liest und gemeinsam fragt, was bedeutet das für unser Leben? Für Luther war das sogar eine Form des Gottesdienstes. In der Vorrede zu seiner lateinischen Messe schreibt er, dass das die dritte Form des Gottesdienstes ist. Und Spener hat dann konkret solche Versammlungen eingerichtet. Und diese besonderen Versammlungen sind die Vorläufer der Gemeinschaftsstunden, die wir bis heute im Siegerland haben. Und auch der Bibelstunde, der Hauskreise, wie wir sie heute in der Gemeinde bei uns haben. Und auch hier wieder die persönliche Frage, bist du dabei in einer Gruppe, wo gemeinsam die Bibel gelesen wird? Das kann eine ganz große Hilfe sein, nicht nur alleine zu lesen. Denn andere sehen Dinge in einem Text, die ich selber nicht sehe. Man kann sich gegenseitig ergänzen. So wie Paulus ja auch schreibt, dass wir uns einander lehren und ermahnen sollen. Einander. Mit anderen zusammen zu lesen, hilft auch, sich zu konzentrieren. Allein ist das ja oft schwer, nicht? Da fängt man an zu lesen, dann kommt der Gedanke, ach, ich könnte gerade nochmal das machen und hier noch und so, dann klingelt Telefon. Gemeinsam lesen, sich Zeit nehmen, hilft an dieser Stelle. So können wir das Wort Gottes unter uns wohnen lassen oder wie Spener es ausdrückt, reichlicher unter uns bringen. Das ist also das Erste. Speners zweiter Wunsch lautet, Aufrichtung und Übung des geistlichen Priestertums. Bisschen altertümlich formuliert, wie gesagt, 1675. Die passende Bibelstelle dazu ist 1. Petrus 2, Vers 9. Da schreibt Petrus, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Auch dieser Vorschlag geht auf Luther zurück. Schon Luther hat betont, dass es keinen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen Priestern und, in Anführungszeichen, Laien der Gemeinde. Letztlich sind alle Christen Priester. Das heißt, alle können verkündigen, wie Petrus schreibt. Sie sind die königliche Priesterschaft, nicht nur der Pfarrer. Natürlich wissen sowohl Luther als auch Spener, dass Pfarrer nicht unwichtig sind und eine besondere Verantwortung haben. Aber es gibt eben keinen grundsätzlichen Unterschied, sodass man sagen würde, also wenn der Pfarrer nicht da ist, dann ist das kein Gottesdienst. Und das ist ein Thema, was gerade für uns heute neu wichtig wird. Es ist abzusehen, dass es in Zukunft in der evangelischen Kirche wesentlich weniger Pfarrer geben wird. Schon jetzt steht unserer Gemeinde nach den kirchlichen Zahlen keine ganze Pfarrstelle mehr zu. In Zukunft noch nicht mal eine halbe. Wir sehen in den Gemeinden des Kirchenkreises, es gibt mehrere Stellen, die ausgeschrieben sind, als ganze Stellen ausgeschrieben sind und keiner bewirbt sich. Sind einfach zu wenig da. Ich las gestern eine Zahl, dass in den vergangenen 4 Jahren in allen deutschen Universitäten gemeinsam sich 228 Leute eingeschrieben haben für das Theologiestudium Berufsziel Pfarrer. Erfahrungsgemäß gehen etwa 2/3 dann später tatsächlich in die Gemeinde, also aus 4 Jahren 150 Leute etwa. Bis 2030, also die nächsten 4,5 Jahre, gehen aber 7.000 Pfarrerinnen und Pfarrer in der evangelischen Kirche in den Ruhestand. 150 zu 7.000. Was ist zu tun? Die eine Möglichkeit ist der Rückbau. Man reduziert die Anzahl der Gemeinden, legt zusammen, lässt Gottesdienste ausfallen. Das geschieht an vielen Stellen. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Es können ja Ehrenamtliche geben, die Aufgaben übernehmen, die bisher ein Pfarrer gemacht hat. Und zwar bis hin zur Predigt. Wir üben das ja in unserer Gemeinde. Wir werden im November die erste Predigt von einem in unserer Gemeinde sozusagen ausgebildeten Prediger haben. Eine Investition in die Zukunft, damit Gemeinde weiter bestehen kann. Und das gilt nicht nur für den Pfarrdienst. Nun wendet sich vielleicht jemand ein und sagt, ja, ist das denn richtig? Dann sind Ehrenamtliche ja sozusagen die Lückenbüßer, nicht? Wenn der Pfarrer nicht mehr da ist, ja, dann können die Ehrenamtlichen ran. Man könnte es aber auch positiv sehen und fragen, könnte es sein, dass der Pfarrermangel auch dazu führt, dass wir eigentlich erkennen, wie Gemeinde im Neuen Testament gedacht ist? Eben als eine geistliche Familie, wo sich alle einbringen mit ihren Gaben? Muss ja nicht jeder predigen. Es gibt ja ganz verschiedene Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. Und das bedeutet es eben, wie Petrus schreibt und wie auch Spener schreibt, dieses geistliche Priestertum aufzurichten. Wir sehen, auch dieser zweite fromme Wunsch ist hochaktuell. Als dritten Wunsch haben wir bei Spener, den Leuten fleißig einbilden, das Christentum bestehe nicht in Wissen, sondern in der Praxis. Und das Bibelvers lesen wir dazu, Jakobus 2,17, wo es heißt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Spener ist an diesem Punkt sehr drastisch. Er beklagt zum Beispiel Fleischeslust, Augenlust und hofffertiges Leben. Es geht ihm darum, Christsein muss auch praktisch werden. Man muss merken, Christen unterscheiden sich von anderen. Tun wir das? Um das zu verstehen und einzuordnen, hilft es, in die Geschichte zu schauen noch einmal. Nach der Reformation begann eine Zeit, die man heute als die sogenannte Orthodoxie bezeichnet. Orthodoxie heißt die richtige Lehre. Und da wurde in dieser Zeit, nicht nach dem Reformatoren, Luther, Calvin, Zwingli, in dieser Zeit wurde dann genauestens formuliert, in Latein natürlich, wie also ein Christ zu glauben hat. Das war nicht alles falsch, was da geschrieben wurde. Vieles Richtige und Gute. Aber das Problem, über dem ganzen theoretischen Beschäftigen, was dann ein Christ zu glauben hat, blieb das Praktische, das geistliche Leben auf der Strecke. Demgegenüber betont der Pietismus und auch Spener, Christsein heißt eben nicht nur, die richtige Lehre zu haben, sondern eben auch danach zu leben. Und in eine ähnliche Richtung geht der Jakobusbrief. Er ist an Leute geschrieben, die das eben mit dem christlichen Leben nicht so genau meinten. Die dachten, ja, ich kann ja Christ sein, ich unterschreibe alles, was da steht, aber das Leben sah anders aus. Darum betont Jakobus, dass es nicht reicht zu glauben, wenn man keine Werke hat. Und mit Glauben meint er hier übrigens nicht das, was Paulus mit Glauben bezeichnet. Manchmal wird da so ein Gegensatz aufgemacht. Der Paulus sagt das, der Jakobus sagt das. Nein, Paulus meint eben mit Glauben ein bloßes Fürwahrhalten von Glaubenssätzen. Also, dass ich sage, ja, hake ich alles ab, finde ich alles richtig, aber eben das nicht lebe. Das alleine macht also noch keinen Christen. Und da sind sich Paulus und Jakobus völlig einig. Wie ist die Situation heute? Heute ist vielfach nicht mehr klar, was Christen eigentlich glauben. Auch in der Theologie, in der Kirche, hört man manchmal Dinge, wo man wirklich sagen muss, das ist nicht das, was in der Bibel steht. Insofern unterscheidet sich unsere Zeit von der Speners. Auch das haben meine Frau und ich sehr anschaulich erlebt. Wir waren letzten Sonntag im Gottesdienst in Usedom, wo wir im Urlaub waren. Und da haben wir uns wieder gefreut auf die Gemeinde hier. Uns wurde gesagt, ja, Christen, Muslime, alles das Gleiche, Hauptsache die Macht der Liebe. Also, naja. Also müssen wir heute betonen, wie wichtig die Wahrheit der Bibel ist. Und hier können wir also durchaus von der Orthodoxie lernen. Und wir haben das ja als Gemeinde auch als Profil, dass wir die Bibel als Wort Gottes ernst nehmen wollen. Aber vielleicht ist gerade für uns als Gemeinde wichtig, auf diese Warnung von Jakobus und Spener zu hören. Denn gerade dann, wenn wir uns auf die Lehre konzentrieren, uns damit auch unterscheiden von vielen anderen in der Kirche, dann ist ja auch da eine Gefahr dabei. Nämlich die Gefahr, dass wir denken, ja, also wir in Truppach-Seelbach, wir haben die richtige Einstellung zur Bibel, wir sind bibeltreu, wir sind die richtigen Christen, und das war's dann. Gerade wenn wir die Bibel ernst nehmen, ist ja die Frage, wie sieht unser Leben aus? Passt das zu dem, was in der Bibel steht? Und so ist es wichtig, dass wir immer wieder fragen, Herr, was willst du? Und wenn wir scheitern, ja, wir scheitern auch. Wir werden schuldig. Aber dass wir dann nicht sagen, ach, die anderen sind ja auch nicht besser oder es ist heute eben so, sondern dass wir um Vergebung bitten. Und das ist ja das Großartige, dass Jesus immer wieder vergibt, dafür ist er für uns gestorben. Aber möchte auch, dass wir uns Stück für Stück von ihm verändern lassen, neu prägen lassen durch seinen Geist. Hören wir also auf Spener und auf Jakobus. Interessant ist im Zusammenhang ein Satz, den der Essener Jugendpfarrer und Evangelist Wilhelm Busch einmal geschrieben hat. Er schreibt: Wir Pietisten haben alle Zeit einen Zwei-Fronten-Krieg führen müssen. Was meint er damit? Er meint auf der einen Seite den Kampf gegen die Orthodoxie, gegen eine tote Lehre, auf der anderen Seite aber eben auch der Kampf gegen eine mangelnde Praxis. Ich zitiere nochmal, was er dazu schreibt, Wilhelm Busch. Wenn die Theologen die Orthodoxie predigten, also reine Lehre ohne den Ruf zur Entscheidung und ohne Heiligung des Lebens, dann standen die Pietisten auf und verkündigten Bekehrung und Heiligung. Wenn aber die Theologie die Wahrheiten der Bibel angriff, das Bekenntnis veränderte und die Bibel kritisierte, dann standen die Pietisten auf und riefen: Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Soweit Wilhelm Busch. Auch Wilhelm Busch, wir haben es gehört, ordnet sich übrigens selbst auch dem Pietismus zu. Und er zeigt, worum es geht: die Wahrheit der Bibel, ja, ernst nehmen, aber eben auch leben. Wie sieht das bei Ihnen und bei dir aus? Der vierte Punkt bei Spener lautet, wie man sich in Religionsstreitigkeiten zu verhalten hat. Als Bibelvers dazu Römer 14, Vers 1, wo Paulus schreibt: Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Streitet nicht über Meinungen, damit meint Paulus, streitet nicht über Dinge, die von Gott her, von seinem Wort her, nicht eindeutig sind oder die nicht so wichtig sind. In Rom ging es damals, wie gesagt, Brief an die Römer, ging es um die Frage, darf ein Christ Fleisch essen oder nicht? Wobei es da nicht zuerst um die Gesundheit, Tierschutz oder das Klima ging, sondern um die Frage, darf man Fleisch essen, das eigentlich Opferfleisch war? Bei Spener, auch da wurde kräftig gestritten in seiner Zeit, gerade in der Zeit der Orthodoxie, da war das Thema hauptsächlich das, was so zwischen den Konfessionen stand, Konfessionsstreitigkeiten. Es ging zum Beispiel damals überhaupt nicht, aber auch gar nicht, dass reformierte evangelische und lutherische evangelische zusammen Abendmahl feierten. Weil Luther und Calvin da etwas unterschiedliche Auslegungen haben. Und die Auseinandersetzung über diese Themen wurde mit einer solchen Schärfe geführt, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Da wurde man sich gegenseitig den Glauben abgesprochen, nur weil man ein anderes Verständnis vom Abendmahl hatte. Übrigens ist es noch gar nicht so lange her, erst seit 1973 ist es in der evangelischen Kirche offiziell beschlossen, dass Reformierte und Lutheraner gemeinsam Abendmahl feiern. Leuenberger Konkordie 1973. Spener dagegen mahnte die Liebe an und machte deutlich, eben, dass ein Mensch glaubt, dass er zu Jesus gehört, ist eben wichtiger, als in allen Meinungen, allen Fragen die gleichen Meinungen zu haben. Wie schon gesagt, bis heute, es ist ganz wichtig, ganz entscheidend wichtig, dass wir zur Wahrheit der Bibel stehen. Und da, wo die Bibel eindeutig ist, keine falschen Kompromisse. Aber es gibt auch so manche Fragen, über die diskutiert wird, auch bei uns in der Gemeinde. Da geht es eben nicht um biblische Dinge, sondern zum Beispiel um Geschmacksfragen. Musikgeschmack, Kleidungsstil, Gottesdienstform und so weiter. Da kann man verschiedener Meinung sein. Natürlich können wir über solche Fragen sprechen, aber eben mit Liebe. Ich frage mal, könnte es sein, dass es uns schwerfällt, da zu differenzieren? Gerade weil wir an einigen Stellen ja sehr eindeutig sein müssen und gerade heute das Bekenntnis hochhalten, dass wir dann eben auch bei unwichtigen Fragen manchmal denken, es geht um einen Bekenntniskampf. Obwohl es eigentlich gar nicht darum geht. Es kann auch noch andere Fragen geben. Es kann manchmal verschiedene Auslegungen von Bibelstellen geben. Manche Gemeinden haben sich schon gespalten, weil sie die Offenbarung unterschiedlich ausgelegt haben. Bibeltreue Gemeinden. Oder es kann auch in einer christlichen Gemeinde sehr unterschiedliche politische Auffassungen geben. Wir haben ja bald Kommunalwahl und es ist ja schön, ich habe es jetzt gesehen, die Bilder. Wir haben sogar Leute aus verschiedenen Parteien bei uns hier im Gottesdienst, die kandidieren für den Stadtrat. Ist doch schön. Ich habe mich auch meiner Frau im Urlaub darüber unterhalten, dass wir sagen, wie gut es ist, dass wir in der Gemeinde zusammenkommen können, dass wir nicht die Spaltung der Gesellschaft mitmachen, sondern sagen, wir haben gemeinsam den Glauben an Jesus Christus und das verbindet uns. So können wir von Spener an der Stelle viel lernen, dass wir nicht über unwichtige Dinge oder zweitwichtige Dinge, sage ich mal, streiten, so wie auch Paulus das im Römerbrief schreibt. Ein fünfter Wunsch bei Spener ist die Erziehung der Prediger an den Universitäten. Hierzu lesen wir 2. Korinther 10, Vers 5, wo Paulus schreibt, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Nun sind wir hier nicht in der Universität, aber was an der Universität passiert, prägt die Pfarrer von morgen, auch wenn es nicht mehr so viele sind. Spener war es wichtig, dass an der Universität nicht nur Wissen vermittelt wird. So wichtig das ist. Und bis heute wird Wissen vermittelt. Und ich habe mal erlebt, in meinem Studium, da hatten wir eine Vorlesung, Neues Testament, und dann gab es eine Gruppe von Leuten, die vor dem Hörsaal Weihnachtslieder gesungen haben, war gerade Adventszeit. Und dann wurde der Professor fuchsteufelswild und sagte, sowas gehört nicht an die Uni. Spener war der andere Meinung. Er betonte, dass ja im Studium auch der Glaube gefördert werden soll. Dass also Denken und Glauben nicht auseinanderfallen und auch nicht der Ausdruck des Glaubens. Ich habe das in meinem Studium sehr positiv erlebt, dann in Tübingen im Albrecht-Bengel-Haus, ein theologisches Studienhaus, wo theologisch biblische Lehre angeboten wird und eben auch geistliche Gemeinschaft gelebt wurde und wird. Und das ist völlig selbstverständlich, Theologie zu treiben, aber eben auch zu beten, zu singen, Kontakt zu halten zu Gemeinden. Übrigens ist das Bengelhaus geprägt, von wem, dreimal dürft ihr raten, vom württembergischen Pietismus. Also liegt genau auf einer Linie mit Spener. Nun sind wir nicht im Studium hier, aber dieses Prinzip, das Spener hier nennt, kann uns auch wichtig werden. Dass wir eben auch nicht nur nachdenken, so wichtig das ist, sondern beten zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir etwas aus der Bibel nicht verstehen. Natürlich ist es dann gut, sich zu informieren, etwas zu lesen, andere zu fragen. Dürft mich gerne immer fragen, ich freue mich über Fragen. Aber genauso wichtig ist es dann auch zu beten und Gott zu fragen, Herr, zeig mir, wie ich das richtig verstehen kann. Dass unsere Beschäftigung mit der Bibel eben nicht nur im Kopf stattfindet, sondern dass wir geistlich leben, beten, Gott die Ehre geben. Und das passt auch zu dem, was Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, dass wir uns nicht nur große Gedanken machen, das Hohe, das Wissenschaftliche, sondern dass wir alles einordnen in die Beziehung zu Jesus, in den Gehorsam gegen Christus, denn er ist der Herr, um ihn geht es. Und zum Schluss noch ein letztes, wie gesagt, 6 Punkte bei Spener. Einrichtung der Predigten zur Erbauung, so drückt es aus. Als biblisches Wort dazu, ein Vers aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Paulus betont ihr, die Bibel ist Gottes Wort, eingegeben von Gott. Also nicht nur von Menschen geschrieben, sondern von Gott gegeben. Und er schreibt auch, wozu die Bibel da ist. Zur Rechtweisung, Besserung, Erziehung in der Gerechtigkeit, Lehre. Also die Bibel ist nicht nur zur Information da, sondern sie soll unser Denken und unser Leben prägen. Und das Gleiche gilt nach Spener auch für Predigten. Sie sollen, so schreibt er, den Glauben und den inneren Menschen stärken. Natürlich soll eine Predigt auch Informationen geben. Natürlich soll eine Predigt auch dazu helfen, dass eine Gemeinde die Bibel kennen und verstehen lernt. Aber es ist zu wenig, wenn ein Predigthörer oder Hörerin nur fragt, was erfahre ich heute Neues? Viel wichtiger ist die Frage, was stärkt meinen Glauben? Was stärkt mein Leben mit Jesus? Das, was Spener schon im dritten Wunsch beschrieb, wird hier also konkret angewendet auf die Predigt. Dass Christsein eben nicht nur im Wissen, im Nachdenken besteht, sondern in der Praxis. Hören wir also Predigten auch in diesem Sinne. Für mich, für uns, ganz persönlich. Wir haben uns einiges von Spener angeschaut, dem Begründer des Pietismus, wie man ihn nennt. Auch wenn die Pia Desideria, die frommen Wünsche, schon 350 Jahre alt sind, sie sind hochaktuell. Also, ich wiederhole nochmal, was in Hebräer 13 steht, gedenkt an eure Lehrer. In diesem Sinne also, gedenkt an Spener. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du uns auch durch Vorbilder zeigst, worauf es ankommt. Hilf uns, dass wir auch durch Spener lernen können, dass unser Leben mit dir nicht nur eine Theorie ist, sondern dass wir ganz konkret mit dir leben, zu dir gehören und dass unser Leben etwas zeigt, was das bedeutet. Amen.
Ich lade nun ein zum Fürbittengebet. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in Ehrfurcht kommen wir vor dich und beten dich an. Du alleine bist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir loben dich und danken dir für deine Gnade und Barmherzigkeit, mit der wir jeden Tag neu rechnen dürfen. Danke, Jesus Christus, Gottes Sohn, dass du für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hast. Dir sei alle Ehre. Danke für deine unendliche Liebe, Geduld und Treue zu uns Menschen. Vergib unsere Übertretungen und unsere Lauheit. Lass unseren Blick stets auf dich gerichtet sein. Und stärke uns im Glauben und im Vertrauen auf dein Wort. Hilf uns auch als Gemeinde, stets achtsam und in Demut miteinander umzugehen und dein Wort nach außen zu den Menschen, die dich noch nicht kennen, zu tragen. Wir bitten dich um neue Mitarbeiter für unser Seniorencafé und den Seniorentreff. Wir bitten für unseren Pastor und unser Presbyterium um Kraft und Weisheit in der Führung unserer Gemeinde. Segne und behüte auch ihre Familien. Wir bitten dich um Kraft, Trost und Heilung für alle kranken, trauernden und belasteten Menschen in unserer Mitte. Wir bringen dir die Geschwister, die weltweit dein Wort verkündigen und die, die um deines Namens willen verfolgt werden und bitten dich um Mut und Ausharren. Herr, steh ihnen bei. Für die Ukraine und für Israel bitten wir dich, allmächtiger Vater im Himmel, um Frieden. Wirke in den verantwortlichen Politikern, dass sie nach deinem Willen für ihr Land fragen und hilf den Menschen, die unfreiwillig in diesem Elend leben müssen, zu überleben. Wir bitten dich auch, Herr, erbarme dich der Geiseln, die noch immer im Gazastreifen festgehalten werden. Lass sie freikommen und sende jeden Tag deine Engel zu ihnen, dass sie durch dich versorgt werden. Unsere ganz persönliche Fürbitte wollen wir nun in der Stille vor dich bringen. Danke, dass du ein Herr bist, der uns nachgeht und dass wir wissen, dass du unsere Gebete nach deinem Willen erhörst. Was uns sonst noch bewegt, wollen wir nun in das Gebet legen, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.